Shut up. The next generation.
Einen wunderschönen guten Morgen, heute am Mittwoch, den 2. Juni 2021. Ich habe heute ein sehr außergewöhnliches Thema und auch einen für diese Sendung außergewöhnlichen Gast, nämlich einen Staatsanwalt. Und noch mehr, nämlich Bernd Ziska ist bei der Staatsanwaltenwältevereinigung der Vizepräsident. Guten Morgen, Bernd Ziska.
Wunderschönen guten Morgen.
Ja, warum habe ich Sie eingeladen? Unsere Sendung trägt den Titel Das Dilemma der Strafjustiz. Und bezugnehmend auf jüngste mediale Berichterstattungen, wo Teile der Regierungsmannschaft auf Staatsanwältinnen, Staatsanwälte losgehen. Und da ist ja aber schon eine längere Entwicklung im Gang. Vielleicht können Sie ganz kurz umreißen, was ist denn dieses Dilemma der Strafjustiz, von dem wir heute sprechen können?
Ja, also zum einen freue ich mich, dass ich hier sein kann, um ganz generell einmal unser Berufsbild vorzustellen, und zum anderen kann man das gleich vorwegnehmen, dass es meines Erachtens tatsächlich Grund gibt, sich ernsthaft Sorgen zu machen, wenn man die letzten aktuellen Entwicklungen betrachtet. Um das Dilemma ein bisschen zu erklären, müsste ich vielleicht unsere Tätigkeit kurz schildern. Die Aufgabe der Staatsanwaltschaften ist es ja, einem Verdacht einer strafbaren Handlung nachzugehen. Das machen wir gemeinsam mit der Kriminalpolizei und tun das in einem Ermittlungsverfahren. Und wenn es hier um Straftaten oder den Verdacht einer Straftat im politischen, wirtschaftlichen Bereich mit medialer Präsenz geht, dann sind das immer heikle Verfahren. Und das, was gerade passiert, ist, dass man die Staatsanwaltschaften und ganz aktuell leider auch einzelne Personen sozusagen vor den Vorhang zerrt. Und das, was wir tun, sollte eigentlich hinter dem Vorhang passieren. Und erst dann, wenn der Verdacht so hinreichend von uns geklärt werden kann und eine Verurteilung durch ein Gericht wahrscheinlich erscheint, dann geht der Vorhang auf, dann bringen wir Anklage ein und dann kann sozusagen die Vorstellung beginnen, wo auch die Öffentlichkeit dabei sein soll.
Ja, das heißt aber, in diesem Dilemma spielen natürlich die Medien, die vierte Säule der Demokratie, auch eine Rolle, weil sie zum Teil Sachen an die Öffentlichkeit bringen, die eigentlich schon zu früh geleakt wurden. Kann man das so sagen? Ist das...
Das ist quasi das nächste oder ein Teil des Dilemmas im Zusammenspiel der so wichtigen Medien und der Justiz, dass es natürlich die Aufgabe des Journalismus ist, hinter die Kulissen zu blicken und die Sachen nach vorne zu bringen. Gleichzeitig ist das Interesse der Strafverfolgung im Zeitraum des Ermittlungsverfahrens eben das Gegenteilige. Ja, wir wollen in Ruhe und unaufgeregt aufklären, möglichst ohne Einflüsse von außen. Und deshalb sind Staatsanwälte mit einer Berichterstattung über ihre Verfahren nie glücklich.
Jetzt hat auch eine Berufskollegin, eine Richterin, nämlich die Chefin der Richtervertretung in Österreich, hat ja auch vor einiger Zeit dem Standard ein Interview gegeben, wo sie quasi auch diese Angriffe, diese Diskreditierungen verglichen hat mit Polen und Ungarn, dass es dort auch so klein angefangen hätte. Also es besteht wirklich eine Sorge um quasi den Rechtsstaat hier in Österreich. Ist diese Sorge berechtigt Ihrer Meinung nach?
Vorweg möchte ich festhalten, der Rechtsstaat in Österreich ist grundsätzlich ein sehr gefestigter und es funktioniert, die Justiz funktioniert, die Medien, die Unabhängigen funktionieren. Mhm. Aber natürlich weltweit, auch in Europa sehr naheliegend, die Entwicklungen sind sehr, sehr bedenklich und teilweise sieht man eben, wozu es führt, nämlich zur Einschränkung der Unabhängigkeit der Justiz, zur Zurückdrängung der unabhängigen Medien. Damit natürlich zu einer gewissen, ich sage es jetzt einfach mal so, Manipulation der Bevölkerung, weil man, wenn die Politik sozusagen in der Hand hat, wie die Bevölkerung informiert wird, dann ist das eine ganz gravierende Macht, die entsprechend kontrolliert werden muss natürlich.
Jetzt haben wir auch ein bisschen was zum Auflockern der Sendung, dass wir quasi nicht nur über Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, über quasi dieses Dilemma der Strafjustiz reden, sondern wir wollen die Sendung auch ein bisschen den Morgen von euch begleiten. Sie haben Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen mitgebracht. Womit können Sie uns einmal ein bisschen munter machen? Was schlagen Sie vor?
Also ich hätte jetzt mal für die, die noch im Bett liegen vielleicht und noch nicht sofort aufspringen möchten, ein bisschen was Ruhigeres, ein nettes Lied von Waldeck, Schalalalala.
Hören wir rein. Morgensendung Sunrise Orange. Wenn's hier am Mikrofon spricht Christoph Schütz und ich habe heute einen Gast aus der Justiz, aus der Strafjustiz. Bernd Ziska ist Vizepräsident der Staatsanwältevereinigung, also genauer gesagt der österreichischen Vereinigung von Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Wobei ich habe es, glaube ich, im Wording nicht ganz korrekt gesagt. Wie heißt das wirklich korrekt?
Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Dankeschön. Sie sind aber nicht nur der Vizepräsident dieser Vereinigung, sondern Sie sind auch erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien. Vielleicht ganz kurz nur zur Klärung dieser ganzen Hierarchien. Da kenne ich mich gar nicht aus. Es gibt ja Oberstaatsanwälte, den Oberstaatsanwalt. Es gibt eben die Staatsanwaltschaft Wien. Es gibt jetzt eben diese Vereinigung. Das ist ja quasi so wie eine Berufsvertretung.
Also das ist ja die Standesvertretung. Oder Standesvertretung? Genau, Interessenvertretung. Das ist sozusagen meine ehrenamtliche Beschäftigung.
Ja.
Teilweise hauptamtliche.
Okay.
Und im Brotjob natürlich bin ich Staatsanwalt.
Und wer ist Ihre Chefin dann, die Frau Sadic?
Letztlich ja, was uns eigentlich zu einem sehr wesentlichen Kern der Diskussion auch bringt, ja. Nämlich der Weisungsgebundenheit und der Weisungsspitze in Österreich.
Ja, das ist, wir sind auch gleich mitten im Thema nämlich drinnen. Wir reden heute über das Dilemma der Strafjustiz und da geht es eigentlich darum, dass quasi medial immer öfter berichtet wird von Politikerinnen, Politikern, die öffentlich Staatsanwälte diskreditieren und politisch instrumentalisieren. Und da gab es auch schon vor mehr als einem Jahr, ein kolportiertes Hintergrundgespräch vom Herrn Bundeskanzler, kurz HBK, wie er, glaube ich, intern auch genannt wird, der Medienvertretern gegenüber, glaube ich, auch die Justiz diskreditiert haben soll. Und da haben Sie als Vereinigung der Staatsanwältinnen, haben Sie einen Brief geschrieben, einen offenen. Was haben Sie denn da geschrieben und was hat das bewirkt?
Ja, das ist jetzt fast 1,5 Jahre her. Da war sozusagen der Beginn einer Entwicklung, die eine gewisse Tendenz jetzt abzeichnet. Und das hat uns das erste Mal richtig wachgerüttelt, weil plötzlich der Vorwurf im Raum stand, da gibt es politische Netzwerke, konkret rote Netzwerke bei den Staatsanwaltschaften oder einer Staatsanwaltschaft, der WKStA. Mhm.
Und Entschuldigung, Begriffsklärung, ja, WKS, ah, der Wirtschafts- richtig, und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Richtig.
Das ist diese berühmte Staatsanwaltschaft, die auch bei dem sogenannten, salopp formuliert, Ibiza-Untersuchungsausschuss, glaube ich, ermittelt.
Stimmt das? Das ist eine spezialisierte Staatsanwaltschaft, die vor über 10 Jahren geschaffen wurde, auch aufgrund internationaler Vorgaben, um Korruption zu bekämpfen.
Ja. Gut, und da gab es den Vorwurf vom Herrn Bundeskanzler, es seien da irgendwelche roten Netzwerke am Werken.
Richtig. So, jetzt, wenn man natürlich jemand ist, der aus diesen Behörden kommt und weiß, dass das nicht so ist und ein Auswahlverfahren durchlaufen hat, ein sehr langes, wo man auf Herz und Nieren geprüft wird, ein 4 Jahre Berufsausbildung, sagt da gleich dazu, Staatsanwälte sind ausgebildete Richter. Wir haben dieselbe Ausbildung, wir haben dieselbe Prüfung, die Richteramtsprüfung gemacht.
Yeah.
Und wir haben in Österreich ein durchlässiges System. Das heißt, ein Richter kann jederzeit zur Staatsanwaltschaft wechseln und umgekehrt. Ich finde das sehr gut. Mhm. Das heißt aber auch, wir haben sozusagen von der Wiege weg diesen Berufsethos der richterlichen Unabhängigkeit eingeimpft bekommen oder auch mitgebracht. Und politische Tätigkeit ist sozusagen für uns ein Ausschlussgrund für unseren Beruf.
Das heißt, kein Staatsanwalt darf sich politisch betätigen, stimmt das?
Es gibt jetzt keine gesetzliche Bestimmung oder dergleichen, die das verbietet. Ganz im Gegenteil, es gab auch früher, zuletzt weniger oder kaum, Richter, vielleicht auch Staatsanwälte, die politische Ämter inne hatten. Mhm. Aber wir haben uns selbst, die Standesvertretungen, die Richtervereinigung, auch die Staatsanwältevereinigung, einen Berufskodex auferlegt, wo wir sagen, das soll nicht sein, das finden wir nicht gut, weil es zu, ja, Unvereinbarkeiten vielleicht führen kann.
Wobei die Ausnahme ist ja, glaube ich, das Ministeramt, oder?
Richtig.
Da gibt es immer wieder Richter und Rechtsanwälte, die das Ministeramt bekleiden. Justizminister zum Beispiel früher mal.
Also es gab Justizminister, die aus der Justiz kamen, Richterin zum Beispiel. Mhm. Und aktuell haben wir eine Ministerin, die aus der Politik kommt. Mhm. Das wechselt. Mhm. Aber es ist immer eine Ministerin, die sozusagen Teil der Regierung und damit der Exekutive ist. Mhm. Und sozusagen als Fundament muss man wissen, dieser Diskussion, wir haben aus guten Gründen eine Gewaltenteilung, die den Rechtsstaat, die Säulen des Rechtsstaats sozusagen, und da ist die Exekutive, die Regierung vor allem, zu trennen von der Legislative und von der Judikative. Und wir als Staatsanwaltschaften zählen auch seit einiger Zeit laut Verfassung auch zur Gerichtsbarkeit.
Mhm. Sind Sie dann quasi die dritte Säule in der Demokratie?
Wir gehören zur dritten Säule der Demokratie, gemeinsam mit den unabhängigen Gerichten.
Das heißt, die dritte Gewalt. Das heißt, wir sind quasi Gewaltenkollegen. Ich vertrete ja die vierte Gewalt als Journalist in diesem Sinne.
Die alte Frage ist, gibt es auch eine vierte Gewalt?
Es gibt sogar schon eine fünfte mittlerweile, habe ich gelesen. Also diskutiert wird, ob die Kunst quasi die vierte Gewalt ist, wird diskutiert, oder ob quasi Social Media auch jetzt zur vierten Gewalt gehört. Wie beurteilen Sie das? Nur nebenbei?
Ich glaube, man könnte noch viele Gewalten hinzufügen. Also viele, viele Bereiche einfach im Staat und in der Gesellschaft, die wichtig sind, damit das Gesamtgefüge funktioniert.
Ja. Und eben Sie als Vertreter der dritten Gewalt haben eben an den Herrn Bundeskanzler einen offenen Brief geschrieben. Was ist denn da rausgekommen aus diesem offenen Brief?
Also wir haben gesagt, das darf nicht sein, dass da letztlich einer oder der oberste Vertreter der Republik eine Behauptung aufstellt, die er vor allem nicht belegen kann. Mhm. Und es war uns wichtig, dass der Bundeskanzler klar zum Ausdruck bringt, dass er der Justiz als Ganzes sehr wohl vertraut, aber auch im Speziellen den Staatsanwaltschaften und auch der WKStA, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Mhm. Und es kam dann sozusagen zu einer Aussprache, zu einem persönlichen Treffen mit diversen Begleitumständen, die man nachlesen kann.
Yeah.
Am Ende des Tages hat die aktuelle Justizministerin Alma Sadic nach vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich der Aushungerung der Justiz, durchaus sehr positives Budget auch ausverhandelt, und es konnte sozusagen der Tod, der stille Tod, wie es der ehemalige Justizminister Jablona bezeichnet hat, der Justiz einmal vorerst abgewendet werden. Mhm. Wobei es eben nicht vordergründig um die, auch, aber damals eben nicht vordergründig um die personelle und budgetäre Ausstattung ging, sondern um sozusagen das Bekenntnis und die Abgrenzung der Staatsgewalten. Das Bekenntnis zueinander und das Bekenntnis zu wechselseitiger Kontrolle und auch zu einem grundsätzlichen Vertrauen geht. Weil was so wichtig ist, ist eben dieses Vertrauen, nicht der Politiker selbst, nicht nur der Politiker selbst, sondern die haben ja eine enorme Wirkung, Ausstrahlung auf die Bevölkerung. Wenn der Bundeskanzler etwas sagt, dann nehmen die Leute das, hoffe ich, die meisten wohl, durchaus ernst. Und wenn hier regelmäßig, wie es eben seither auch immer wieder erfolgt, solche Angriffe, Anwürfe stattfinden, die das Vertrauen untergraben, dann schadet uns das. Also nicht uns, der Justiz, wir sind kein Selbstzweck. Also die Staatsanwaltschaften haben eine klare gesetzlich vorgegebene Aufgabe, die sie für die Gesellschaft wahrnehmen.
Wobei auffällig in puncto Häufung dieser Anwürfe ist ja auch eigentlich eine Korrelation, also eine Überschneidung eines Termins, nämlich diese Hausdurchsuchung beim Finanzminister Blümel. Da gab es ja quasi, glaube ich, eine Überschneidung von auch Angriffen auf die eben Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, beziehungsweise wurden ja auch im Zuge dieser Geschichte, glaube ich, wurde auch ein Handy eines sehr hohen Beamten aus dem Justizministerium sichergestellt, wo auch in diesem Handy in einer Chatnachricht von einem Putsch die Rede war im Zusammenhang mit dieser Hausdurchsuchung. Ich weiß, das ist ein laufendes Ermittlungsverfahren, da dürfen Sie auch gar nichts dazu sagen. Das ist namentlich der Herr Pilnacek, gegen den wird, glaube ich, jetzt noch verhandelt. Ich glaube, es gab gestern noch eine Verhandlung.
Ermittelt, pardon. Die Verhandlung gestern, was ich den Medien entnommen habe, das betrifft seine Suspendierung.
Ah, verstehe, okay. Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ja.
Okay, aber eben da wird quasi intern von einem Putsch gesprochen, aber aus Ihrer Sicht als Standesvertreter aller Staatsanwältinnen, das ist weit von einem Putsch entfernt, mutmaße ich.
Also ja, wir putschen die Republik nicht, ganz im Gegenteil, wir versuchen sie, sag's einfach so, sauber zu halten.
Ja.
Wir machen auch keine Politik und das ist auch durchaus jetzt an uns selbst gerichtet. Mhm. Ja, man muss auch immer selbstkritisch betrachten, unser Vorgehen.
Ja, dann würde ich vorschlagen, spielen wir noch ein Lied von Ihnen, zum bisschen auflockern wieder. Was schlagen Sie uns vor? Was können wir denn als nächstes hören? Was würden Sie uns empfehlen?
Ich habe etwas mitgebracht. Also ich habe gestern den Medien entnommen, dass ein Mafia-Boss enthaftet wurde nach 25 Jahren, nachdem er in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das war derjenige, der den Knopf der Autobombe gedrückt hat, die den wohl bekanntesten Anti-Mafia-Jäger Giovanni Falcone ermordet hat 1992. Und ich habe auch einen persönlichen Bezug zu Italien, durfte ein Praktikum, einen Austausch machen, 2 Wochen bei der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Neapel. Ja. Sehr spannende Zeit, sehr intensiv.
War es gefährlich für Sie dort?
Für mich persönlich nicht, aber also wir sind hier immer noch auf einer Insel der Seligen, wir haben andere Probleme, aber nicht solche. Wenn einen dort, war ich auch bei einem bekannten Anti-Mafia-Staatsanwalt, am Sonntagabend, der mit 2 Bodyguards auftaucht, dann weiß man, wie die dort arbeiten müssen teilweise. Okay. Und nicht, weil ich jetzt der große Zuckerrohr-Fan bin, aber das Lied Joggerback von Zuckerrohr widme ich jetzt Italien.
Hören wir rein.
Thank you.
Lieblings, die Lieblingsmusik zum Aufwachen von Bernd Ziska, Vizepräsident der Staatsanwältevereinigung. Guten Morgen, heute sprechen wir über das Dilemma der Strafjustiz hier bei Sunrise Orange. Ja, Herr Ziska, wir haben jetzt schon gehört von problematischen Entwicklungen, wo eben Kollegen von Ihnen, Kolleginnen öffentlich politisch instrumentalisiert werden, wo sie eben diskreditiert werden. Jetzt möchte ich irgendwie noch mehr quasi auf Ihren Beruf eingehen, auf Ihr Berufsbild Staatsanwalt. Was ich vielleicht wissen muss, damit Sie unabhängig arbeiten können, was braucht es? Das ist die eine Frage und vielleicht einmal noch vorweg noch niederschwelliger gefragt. Gibt es eigentlich denn die konkrete Möglichkeit, dass wir uns einmal beruflich gegenüberstehen? Werde ich Sie im Gericht einmal antreffen, vielleicht wegen einem Vergehen, das ich begangen habe? Gibt es eine Chance? Oder?
Eine Chance oder eine Gefahr, je nachdem, wie man es bezeichnet. Ja. Also durchaus, ja. Und das muss jetzt nicht nur dann sein, wenn Sie was angestellt haben, sondern das kann ja auch sein, dass Sie aus anderen Gründen mal zu einer Strafverhandlung kommen müssen, als Zeuge zum Beispiel. Mhm. Also das gibt es. Also die Strafjustiz geht uns irgendwie alle an. Man kann schneller, als man glaubt, zum Beschuldigten werden. Ja. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Es reicht ein Verkehrsunfall.
Okay. Ich
hatte das Erlebnis sozusagen als in meiner Ausbildung noch.
Ja.
Und ich weiß, dass es sehr unangenehm ist. Also es ist auch eine Zeugenaussage, das muss uns auch immer bewusst sein, schon für viele Menschen eine große Aufregung. Und als erst recht, wenn man als Beschuldigter, als Angeklagter dann sogar in einer Hauptverhandlung vor einem Richter sitzt.
Das ist Ihnen passiert bei einem Verkehrsunfall?
Ist mir auch passiert, ja. War eine sehr durchaus auch prägende Erfahrung, aber für mein weiteres Berufsleben sehr wertvoll, auch mal sozusagen die andere Seite persönlich erlebt zu haben.
Und haben Sie sich dann vertreten lassen oder haben Sie sich selber vertreten?
Leider nicht, ich habe es eben vielleicht nicht so ernst genug genommen.
Ja.
Man sollte sich durchaus gut vorbereiten.
Ja.
Aber wie gesagt, da ging es ja um nicht viel. Ich meine, es kann einem schneller mal jemand ins Auto laufen.
Ja.
Und bei mir war es halt weder zu schnell noch, also ja, ich bin jetzt nicht verurteilt worden.
Okay. Na, mir ist auch irgendwas sowas Ähnliches einmal passiert, wo ich einen Parkschaden gemacht habe, dann auch eine Anzeige bekommen habe und quasi durch schriftliche Auskunft dann glaubhaft machen habe können, nach zweimaliger schriftlicher Auskunft, dass ich nichts gemacht habe. Und das ist dann positiv für mich verlaufen. Also das ging auch. Ich habe auch keine Vertretung gehabt und es ist auch glimpflich ausgegangen. Aber es ist nicht mal zu einer Verhandlung gekommen in dem Sinn oder zumindest nicht zu einem Verfahren. Oder?
Vor allem, wenn das nur ein Parkschaden war, dann gar nichts, was in unseren Bereich fällt, weil das eben nur eine fahrlässige Beschädigung einer Sache vermutlich war. Mhm. Wir sind ja sozusagen für das Eingemachte zuständig, fürs Strafrecht. Also dort, wo wirklich der Staat gesagt hat, und das ist letztlich sind das wir alle, die Regeln irgendwann einmal uns auferlegt haben, wo sind so die roten Grenzen, was darf man wirklich nicht machen, ob das jetzt Eigentumsdelikte sind oder Eingriff in Fremdes, wie wir sagen, Leib und Leben, Körperverletzungen bis hin zum Mord, und wo es wirklich der schwersten Sanktion bedarf, die der Staat sozusagen verhängen kann über einen Bürger, eine Bürgerin, Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen, bis hin die schwerste Strafe in Österreich, eine lebenslange Freiheitsstrafe.
Mhm. Wobei, glaube ich, auch kleinere Delikte, sage ich jetzt mal, zum Beispiel sowas wie eine Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss auch so ein Delikt ist, das Sie behandeln, oder?
Natürlich, ja. Das hat schon mal bis zu 3 Jahre Strafdrohung zum Beispiel.
Ja. Jetzt sind wir ja Sunrise Orange eben auch eine Sendung, wo Menschen anrufen dürfen und Fragen stellen dürfen, weil ich merke gerade, dass das Telefon läutet. Wer das machen möchte, darf gerne anrufen unter 01 319 09 9933. Und ich nehme dich gleich live on air. Guten Morgen, wer spricht denn bitte?
Schönen guten Morgen, da spricht der Mario. Servus Christoph.
Guten Morgen Mario, du hast eine Frage an Bernd Ziska von der Staatsanwältevereinigung.
Ganz genau so ist es. Guten Morgen, Herr Magister Ziska.
Guten Morgen.
Herr Magister, ich habe eine Frage an Sie. Mir ist in den letzten Monaten immer wieder die Meldung aufgefallen, dass die Regierung sich selbst, wie es ja so auch möglich ist und gedacht ist, ein PR-Budget, ich glaube es waren 30 Millionen, sichergestellt hat. Und da ist meine Frage an Sie, wie beurteilen Sie das als Experte, damit über diese Tatsache, dass da ein gewisses Budget für eine Art von, weiß ich nicht, PR-Beratung oder Darstellung hier gebilligt wird. Und weiters würde mich doch interessieren, weil Sie ja von den unabhängigen Medien gesprochen haben, können die Medien unabhängig sein, wenn es sowas wie Medienförderungen an gewisse Häuser gibt?
Ja. Also hier antworte ich eher sozusagen mit meiner privaten, persönlichen Meinung als Staatsbürger, weil das nicht ist, was uns unmittelbar beruflich interessiert. Da sind wir sozusagen jetzt selten schon im Bereich des Strafrechts, dass da Missbrauch betrieben wird. Ja. Aber es geht eben um die Frage, wie die Macht im Land verteilt ist und vor allem, wie sie kontrolliert wird. Wir sind ja eben, wie gesagt, nur ein Teil einer Kontrolle, wirklich, wenn es ans Eingemachte geht. Die Medien haben diese ganz wesentliche Kontrollfunktion auch und die müssen unabhängig arbeiten können. Und da braucht es auch eine Medienvielfalt und da braucht es unabhängige Medien oder diverse Medien, eine diverse Medienlandschaft. Mhm. Und wenn Förderungen eben sehr einseitig vergeben werden oder mit sehr, sagen wir mal, hinterfragenswürdigen nach Kriterien rein die Auflagenstärke, Druckstärke sozusagen, dann ist das meines Erachtens nicht das Best-Practice-Beispiel.
Mhm. Wobei eben das eben nicht Ihre Meinung als Staatsanwalt ist, sondern eben als Staatsbürger. Und die zweite Geschichte?
Helfen Sie mir auf die Sprünge nochmal.
PR-Budget.
Ja, PR-Budget. Also genau, PR-Budgets, auch jedes Ressort hat ein PR-Budget, also jedes Ministerium. Mhm. Wenn Sie investigativ sein möchten, fragen Sie mal vielleicht nach, wie das PR-Budget des Justizministeriums aussieht, im Vergleich zum Beispiel des Finanzministeriums oder eines anderen. Mhm. Ich kann mich an kein Inserat in einer Zeitung oder dergleichen erinnern, des Justizministeriums, wo man gesagt hat, das machen wir, das ist das, wir kämpfen sozusagen für ihr Recht oder sorgen für nach Möglichkeit Rechtigkeit oder Gerechtigkeit ist immer was Subjektives, aber für Recht, wir schaffen Recht. Und dass man das sozusagen auch mal beworben hätte, das gibt es nicht, weil wir haben meines Wissens so gut wie keines. Vielleicht, wenn man mal eine Jobstelle ausschreibt.
Ja, dann würde ich vorschlagen, also mal danke, Mario, für deine Fragen. Dann würde ich
danke auch an den Herrn Magister. Ja. Dankeschön.
Danke, gerne.
Okay. Ja, wer auch anrufen will, so wie Mario, und eine Frage stellen will an Bernd Ziska, Vizepräsident der Staatsanwältevereinigung, der kann das gern machen unter 01 319 09 9933. Unser Thema heute, das Dilemma der Strafjustiz. Vielleicht, um diesem Dilemma ein bisschen entgegenzuwirken, ist glaube ich, auch nötig, dass man sich ein bisschen besser auskennt, auch mit dem Beruf des Staatsanwalts, der Staatsanwältin. Was ist es denn aus Ihrer Sicht einmal nötig, dass man unabhängig seine Arbeit hier machen kann und nicht quasi politisch instrumentalisiert wird? Was sagen Sie?
Naja, da braucht es im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine sind die äußeren Rahmenbedingungen, die Politik schaffen muss. Ja, das heißt, eine entsprechende Ausstattung, personell, budgetär, dass ich sozusagen nicht über derlei Sachen gesteuert werden kann als Staatsanwalt oder Staatsanwältin. Mhm. Und das andere sind persönliche Eigenschaften. Und da wird, wie ich schon vorher erwähnt habe, sehr viel Wert darauf gelegt und man schaut sich, also das ist jetzt nicht nur ein Vorstellungsgespräch, sondern da gibt es einen Auswahlprozess, der läuft im Schnitt 1,5 Jahre mit diversesten Prüfungen, Zuteilungen, psychologischen Tests und so weiter. Und ja, man braucht schon eine innere Unabhängigkeit, die ich auch schon erwähnt habe, ein gewisses Rückgrat, wenn es darauf ankommt.
Man darf kein Sensibelchen sein, nehme ich mal an, weil man, glaube ich, auch...
Auch das nicht natürlich. Ich meine, wir sprechen jetzt hier heute vor allem über aktuelle politische Ermittlungen, aber unser tägliches Geschäft sind ja andere Sachen. Ja. Das sind diese Korruptionsverfahren stehen im medialen Interesse, aber so wie die Strafjustiz nur ein kleiner Bereich der Justiz ist, sind auch diese Verfahren nur ein relativ kleiner Bereich, aber sehr wichtiger bei den Staatsanwaltschaften. Sonst beschäftigen wir uns mit, ja, wie man schön sagt, Mord und Totschlag, Suchgifthandel, Eigentumsdelikten, Einbruchsdiebstählen, Kinderpornografie, Kindesmissbrauch, solche Sachen, was Sie gesagt haben, Sensibelchen. Ich finde, man soll auch als Staatsanwalt eine gewisse gesunde Empathie mitbringen, weil es geht immerhin noch um Menschen und um Schicksale.
Ja.
Aber bei allem Verständnis natürlich, wenn man dann am Abend das Büro verlässt, muss man es schaffen, sich auch abzugrenzen.
Ja. Wir haben jetzt wieder jemanden in der Telefonleitung. Jemand hat die Nummer 01 319 09 9933 gewählt, um eine Frage zu stellen an Bernd Ziska. Guten Morgen, wer spricht denn bitte?
Ja, einen guten Morgen. Das sind die üblichen Verdächtigen.
Gerald, du bist unser Stammstörer in der Sendung.
Ja. Ich hoffe, ich störe heute nicht. Mich interessieren zwei Sachen. Und zwar das eine, es ist ja schon seit Jahren bekannt, dass die Justiz im Gesamten jetzt eine sehr personelle Ausdünnung hat und sehr zu leiden hat an Unterbesetzungen. Wie weit wirkt sich das auf die Staatsanwälte aus? Natürlich dann auch auf die Tätigkeit. Und das Zweite ist, was mich auch interessiert, in den deutschen Serien, da kommt immer der Staatsanwalt an Tatort oder sonstige Örtlichkeiten und weist die Polizei an, was die alles zu tun hat und so weiter. Ich nehme an, in Österreich ist das System ein bisschen anderes. Wie ist da das Verhältnis Staatsanwalt zu der Polizei bei den Ermittlungen oder überhaupt dann bei Verfahren oder im Vorfeld, wenn also etwas geschehen ist und die Polizei ermittelt, wie weit ist der Staatsanwalt da beteiligt, und zwar jetzt entweder direkt oder nur indirekt, indem er ermächtigt?
Das ist eine wichtige Frage, die ich auch stellen wollte, weil auch gerade im Zuge dieses Ibiza-Urausschusses ja auch oft kolportiert wird, dass die Staatsanwaltschaft da quasi Sachen auswertet, aber nicht die Polizei. Da wollte ich eben auch noch diese Differenzierung herausarbeiten, wo hört die Arbeit der Polizei auf und fängt die der Staatsanwältinnen an und umgekehrt.
Also ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden zu sehr, aber es ist nicht so wie im Film und Fernsehen natürlich. Wenngleich es durchaus auch vorkommt, ja, dass der Staatsanwalt zum Tatort fährt, bei einem Mordverfahren zum Beispiel, oder ich erinnere mich, die Kollegin beim schrecklichen Terroranschlag vergangenen November war natürlich auch vor Ort, manchmal ist es erforderlich. Aber also in der Regel sind wir Schreibtischtäter. Ja, man muss sich vorstellen, wir sind in Österreich knapp 400 Staatsanwälte, dann gibt es noch Bezirksanwälte und führen, ich hoffe, ich habe die Zahl halbwegs richtig im Kopf, ca. 260.000 Verfahren jährlich. Mhm. Das heißt, das ist Aktenarbeit in der Regel. Und bei größeren, schwerwiegenderen Causen ist man intensiver dran, leitet die Polizei auch mehr an, aber der Regelfall ist der, dass man von der Polizei einen fertigen Bericht bekommt und den erledigen kann.
Aber jetzt im Falle der jetzt oft zitierten Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ist das auch quasi ein Zusammenarbeiten mit der Polizei, die da hilft, Sachen auszuwerten, oder ist da diese Staatsanwaltschaft da unabhängig und alleine arbeitend?
Teils, teils würde ich sagen. Also natürlich habe ich jetzt nicht den konkreten Einblick in die Arbeit der WKStA, ja. Aber wir brauchen die Kriminalpolizei, weil die also einfach schon personell, es ist zwar möglich und im Ausnahmefall tun wir es, aber wir würden es einfach nicht schaffen, dass wir selbst Vernehmungen durchführen. Mhm. Für Auswertungen ganz ein schwieriger Bereich, also gerade diese vielen Sicherstellungen von Datenträgern, Mobiltelefonen und so weiter, das ist ein enormes Datenvolumen, das es bis vor weniger, also vor kurzer Zeit in der Form jetzt nicht gab, das ist eine Herausforderung für uns. Und da sind auch die Kapazitäten, Ressourcen der Polizei begrenzt. Und gerade wenn es in den heiklen Bereich hineingeht, und wir kennen diese Geschichten mit der Soko-Tape und so weiter, kann jederzeit natürlich die Staatsanwaltschaft das an sich ziehen und sagen, das werte ich jetzt selber aus. Und wir haben da, und die WKStA hat zumindest dort auch die Experten, die das können. Und dann gibt es Fälle wie eine Falschaussage zum Beispiel, da brauche ich keine Kriminalpolizei grundsätzlich dazu. Also wenn es jetzt zum Beispiel den Urschuss betrifft, da schafft sich der Staatsanwalt die notwendigen Unterlagen bei und entscheidet selbst.
Aber das heißt, die Staatsanwaltschaft darf dann selbst ein Verhör durchführen oder jemand aus der Staatsanwaltschaft, und sie bestimmt auch, was die Polizei machen darf, soll und quasi ist da vorstehend von der Ranghöhe sozusagen.
Ja, also es heißt so schön, die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Mhm. Das heißt, es ist gemeinsam mit der Kriminalpolizei zu führen, aber das letzte Wort sozusagen hat die Staatsanwältin, der Staatsanwalt.
Und das war ja, glaube ich, auch schlagend, eben im Zusammenhang mit der von Ihnen erwähnten Soko-Tape, glaube ich auch, wo die Staatsanwaltschaft der Soko-Tape, glaube ich, irgendeine Ermittlung entzogen hat oder an sich gerissen hat. Habe ich das richtig mir gemerkt oder vermische ich da was?
Das ist ja die grundsätzliche Frage. Also zu 99,9% funktioniert das Zusammenspiel mit der Kriminalpolizei tadellos und die Kriminalpolizei macht im Endeffekt auch die Ermittlungsarbeit für uns. Mhm. Jetzt hat gerade dieser Fall gezeigt, dass es da aber auch zu Problemen kommen kann, wenn zum Beispiel eine Soko für zwei verschiedene Staatsanwaltschaften tätig wird. Mhm. Ja, und dann gibt es auf einmal zwei Herrinnen des Ermittlungsverfahrens, beziehungsweise natürlich haben die ihre unterschiedlichen Ermittlungsstränge, aber dieselben Ermittler. Gleichzeitig muss man wissen, und das ist zum Beispiel auch in Deutschland meines Wissens anders, wir können zwar sozusagen der Kriminalpolizei anordnen, was sie tun soll, aber wir haben keinen Einfluss darauf, oder offiziell nicht, welche Polizeieinheit ermittelt. Und wir haben, wie man hier gesehen hat, offenbar die WKStA hat nicht einmal die Information bekommen, welche konkreten Ermittler tätig sind für sie.
Und ist das essentiell für so ein Verfahren, das zu wissen?
Für so ein Verfahren offenbar, sonst hätte es die Probleme nicht gegeben, hat sich das durchaus als heikel herausgestellt.
Ja. Vielleicht zur zweiten Frage von Gerald, nämlich dieser Personalmangel im Justizministerium beziehungsweise überhaupt in der Justiz. Gerald, kannst du sie noch einmal kurz präzise und scharf nachformulieren?
Ja, generell ist in der Justiz eine Ausdünnung dabei und auch ein Personalmangel. Das fängt bei den Bürokräften, bei den Schreibkräften und so weiter an und erstreckt sich dann natürlich auch auf die Staatsanwälte in weiterer Folge. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gravierend ist dieser Mangel und wie weit wirkt er sich aus auf die Arbeit?
Ja. Also ich kann es konkret sagen für die Staatsanwaltschaft Wien, wo ich seit 2008 tätig bin. Da gab es diese große Reform und viele Bereiche sind zur Staatsanwaltschaft gewandert, viele Aufgaben und wir brauchten viel mehr Personal. Und das war von Anfang an dann nicht ausreichend vorhanden. Und das war ein gewisser Teufelskreis und wir waren 10 Jahre lang unterbesetzt, 10% im Schnitt. Und es ist dann schwierig, auch Nachwuchs zu finden und so weiter. Und das war zuletzt auch wirklich noch sehr dramatisch. Es war jetzt wir waren doch 1-2 Tropfen auf den heißen Stein, das letzte Budget, wo man ein bisschen durchatmen kann. Aber der Bedarf ist nach wie vor vorhanden.
Das heißt, das ist aber auch Teil des Dilemmas der Strafjustiz, oder? Nachwuchsmangel.
Also es ist immer schwierig, weil man sehr weit vorausplanen muss. Ja? Die Oberlandesgerichte machen das an sich sehr gut und versuchen das abzuschätzen. Mhm. Und mal sind mehr Nachwuchskräfte sozusagen da. Dann gibt es wieder Phasen, wo es mangelhaft ist wie derzeit.
Ich würde sagen,
da schließt sich noch eine Frage an. Ja. Wie ist es eigentlich, wie entscheidet man sich, entweder Richter oder Staatsanwalt zu werden? Die Ausbildung ist ja die gleiche und dann kommt die Entscheidungsfrage. Und wie schaut es aus, ungefähr prozentuell, Studenten, wie viel entscheiden sich für die eine und für die andere Richtung?
Ja. Ich habe schon gesagt, es gibt so circa an die 400 Staatsanwälte in Österreich in erster Instanz und
wie viele Richter?
2700 Richter. Okay. Man muss ja den großen Bereich des Zivilrechts eben bedenken. Das heißt, wir sind die weitaus kleinere Berufsgruppe.
Ja. Ich würde sagen, weichen wir wieder mit Musik auf, lockern wir auf. Herr Ziska, Sie haben Ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen mitgebracht. Gerald, danke für deinen Anruf, für die Fragen. Bitte dranbleiben in der Sendung.
Eine Frage hätte ich dann noch, aber die kann man auch nach der Musik beantworten.
Ja.
Ich würde es interessieren, wie sich der Herr Magister Ziska persönlich, was waren seine Gründe, sich für die Staatsanwaltschaft zu entscheiden?
Und
für seine Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft.
Werden wir nachher klären. Danke, Gerald, für deinen Beitrag. Gell? Also,
Baba.
Ja, was dürften wir als nächstes hören? Was können wir hören? Was schlagen Sie vor? Was ist jetzt nötig?
Naja, ich bin ein 78 geboren, Kind oder Jugend der 90er und ich glaube, es war auch mein letztes Konzert, Fanta 4.
Ja. Yeah.
Da führt kein Weg vorbei.
Schon als Staatsanwalt das Konzert?
Ja, das weiß ich, war vor ein paar Jahren in der Stadthalle. Einfach sein. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Auch durchaus treffend.
Hören wir rein.
Nein! Ach Mensch, warum denn nicht? Jetzt hab ich dich von dem Laden über den Wagen bis in den Vorgarten rumgekriegt. Doch wir treten nur auf der Stelle, versteh doch, es geht um unsere Existenz. Vergiss das Materielle, vergiss den Job, vergiss Mercedes-Benz. Diese Welt ist in den Miesen und vor allem braucht sie endlich mal eine Entscheidung. Und was sie auch braucht, ist die Liebe von allem, da bin ich total deiner Meinung. Wir begreifen noch eh nichts auf Dauer, denn wenn ich dauerhaft begreife. Zweifeln wir an der Power? Dann powern wir nur unsere Zweifel. Und sie fragt, echt? Und ich sag, ja, ja. Und sie fragt, echt? Ich sag knack klar und sie kommt mit auf die Bude und sieht top aus. Und ich sag, ich bin das Mode, zieh dein Top aus. Das könnte alles so einfach sein. Hab ich mir irgendwie schöner gedacht. Ich
glaube, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Ich hatte doch höhere Ziele, wollte Röderer drücken, Vermögen verdienen über Nacht. Stattdessen sitze ich hier den ganzen Tag, trink zu viel Kaffee, den ich nicht vertrag. Kopiere Papiere, die ich nicht kapiere, und später sortiere ich sie in ein Fach. Doch wo ist der Sinn? Da wollte ich nie hin. Was bitte glauben die bloß, wer ich bin? Da kann noch was gehen, ihr werdet schon sehen. Ich werde die Bude hier bald übernehmen. Wohl läuft der Laden erstmal wie eine Eins, dann ist das alles hier irgendwann meins. Ich bin der Pate und werde Sklaven von allen Strapazen für immer befreien. Es könnte alles so einfach sein. Ich gönne allen ihr Eigenheim. Denn wir wollen eh keine Arbeit, wollen für jede Menge Geld. Und wenn es geht, keine Fragen, die uns irgendjemand stellt. Das könnte alles so einfach sein.
Könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Vielleicht auch so ein Geheimmotto der heutigen Sunrise Orange-Sendung hier auf Orange 94.0. Wir reden über das Dilemma der Strafjustiz live mit Bernd Ziska, Vizepräsident der Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Habe ich es richtig gesagt jetzt?
Richtig, ja.
Super. Herr Ziska, Sie sind ja eben nicht nur einer von drei Vizepräsidenten dieser Vereinigung. Sie sind nicht nur erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien, sondern Sie sind, glaube ich, noch mehr. Sie sind, was sind Sie noch? Ich glaube, Sie sind auch irgendwo noch im Vorstand auch mit dabei, aber auch in dieser Vereinigung.
Ja, also es gibt dann noch Zentralausschuss beim Bundesministerium für Justiz und dergleichen.
Und die Frage von Gerald, die würde ich nämlich auch noch gern aufgreifen, unseres Hörers, der vorhin angerufen hat. Warum sind Sie Staatsanwalt geworden? Was war für Sie das Spannende daran?
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute sozusagen zu uns kommen. Und da gibt es diejenigen, die schon von Kind auf wissen, ich möchte Richter werden, ich möchte Staatsanwältin werden. Bei mir war es ja vielleicht eher Zufall. Ich bin da ein bisschen hineingerutscht, konnte mir nicht viel vorstellen. Habe dann dieses Auswahlverfahren gemacht und es hat Gott sei Dank im Nachhinein betrachtet geklappt. Und habe aber immer gesagt, also werde alles nur nicht Staatsanwalt, weil wenn ich Richter sein kann, der das dann am Ende entscheidet, warum sollte ich dann Staatsanwalt sein? Habe dann in der Ausbildung bemerkt, dass auch Staatsanwälte teilweise sozusagen richterliche Funktionen wahrnehmen im Bereich der Diversion. Das ist sozusagen dieses Verfahren, wo man mit zum Beispiel gemeinnützigen Leistungen, Tatausgleich, einer Probezeit eine Verurteilung abwenden kann. Mhm. Nur die geringere Zahl der Fälle landet überhaupt vor Gericht. Also wir klagen vielleicht 20-30% der Verfahren, die wir führen, da kommt es nur zu einer Anklageeinbringung.
Ja.
Der Großteil wird eingestellt. Ja, also das kann jetzt vielleicht ein paar Beschuldigte auch beruhigen.
Ja.
Und dann war es einfach soweit und ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich irgendetwas Spannenderes, das ich mir vorstellen kann im Bereich der Justiz? Habe die Frage für mich mit Nein beantwortet und bin zum Überzeugungstäter geworden.
Da möchte ich hier gleich auch anschließen, weil Sie gesagt haben, viele Verfahren werden eingestellt. Eine Sache, die mir jetzt quasi als Laie auffällt, ist, es dauert alles so irrsinnig lang. Also ich habe das Gefühl, dass solche Verfahren nichts für ungeduldige Menschen sind, oder? Weil manche Verfahren, also allein wenn man sich schon dieses berühmte Verfahren oder diese berühmten Ermittlungen gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser anschaut, das hat sich ja über Jahre hinweggezogen, oder?
Ja, also grundsätzlich drückt der Schein, weil das muss man schon sagen, in Österreich haben wir eine der kürzesten Verfahrensdauern, auch bei Zivilverfahren, aber auch im Strafrecht.
Okay.
Nur diese Verfahren, die man eben in den Medien mitbekommt, das sind halt Verfahren, die sehr lange dauern und Verfahren wie gegen Karl-Heinz Grasser, das sind große Herausforderungen natürlich, wo man fast schon auch die Prozessordnung sprengt. Weil das einfach die Ermittlungen schon so lange dauern, bis man Konten im Ausland öffnet, über weiß nicht wie viele Länder, Rechtshilfeersuchen, Sachverständigengutachten und dergleichen. Rechtsmittel des Beschuldigten natürlich verzögern ein Verfahren. Dann erst die Hauptverhandlung, wo man alles wirklich durchkauen muss, jeden Zeugen nochmal hören muss.
Mhm.
Schwierig.
Und was heißt der Prozessordnung sprengen im konkreten Fall? Also was sagt er, die Prozessordnung, es darf nur so und so lang dauern, es darf nur so...
Naja, die Prozessordnung hat grundsätzlich im Konzept, wie man sie geschaffen hat, vorgesehen, dass eine Hauptverhandlung an einem Tag abgeführt wird und im Ausnahmefall vertagt werden kann.
Ja.
Das BUVOG-Verfahren hat wie lange gedauert? Knapp 3 Jahre, glaube ich, im Hauptverfahren alleine.
Okay.
Da sprengt das doch dann.
Okay. Ja, man darf hier in dieser Sendung über zum Dilemma der Strafjustiz auch gerne live anrufen und Fragen stellen. Das hat jemand gemacht und die Nummer 01-319-09-9933 gewählt. Ich nehme dich oder Sie gleich live in die Sendung hinein. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Schütz. Ich habe eine Frage und zwar, kommen die Angriffe nur von der ÖVP oder auch von anderen Parteien?
Die konkreten jetzt Angriffe auf Staatsanwältinnen, Staatsanwälte. Ja. Mhm.
Also das hängt natürlich, ist ja auch nichts ganz Neues, ja. Das hängt ja immer auch von einer konkreten Konstellation ab, wer ist betroffen. Und das gab es, denke ich, von allen oder vielen Richtungen schon. Denken wir an Jörg Haider zurück, wie er mit Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofs umgegangen ist. Derzeit ist es eben eine Regierungspartei, die natürlich auch massiv attackiert wird. Man muss es immer unter diesem Hintergrund sehen, wo die Opposition natürlich massiv dahinter ist, hier Dinge aufzuzeigen, aufzudecken. Das führt zu Strafanzeigen, die wir behandeln müssen. Und da sind wir jetzt bei diesem Dilemma. Die Staatsanwaltschaften dürfen sich keinesfalls vor den politischen Kahn spannen lassen. Ja, das tun wir auch nicht. Sie müssen wissen, wir sind, gesagt schon, ausgebildete Richter und was auch trotz Weisungsgebundenheit wichtig ist hervorzuheben, wir sind genauso wie die Gerichte, die Richterinnen und Richter zur Objektivität verpflichtet. Mhm. Ja, auch in der Hauptverhandlung, wo wir sozusagen zum Verfahrensbeteiligten werden. Das heißt, wir müssen in beide Richtungen Beweise aufnehmen, abwiegen. Und wenn eine Anzeige einlangt, wie eben derzeit auch gehäuft von Oppositionsparteien, dann ist der Staatsanwalt per Gesetz verpflichtet, dem nachzugehen. Ja? Und dann zu unterstellen, dass das politisch motiviert wäre und dass man sich hier einzelne Beschuldigte rauspickt, das ist blanker Unsinn. Ja, weil es bleibt uns keine andere Wahl. Würden wir es nicht tun, würden wir Amtsmissbrauch begehen. Mhm. Umgekehrt unterstellt man uns jetzt letztlich Amtsmissbrauch, wenn wir unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen.
Mhm. Ja. Mir kommt das nämlich so vor, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich selbst Dreck am Stecken habe, dann wäre ich untergriffig. Mhm.
Ja, altes Spiel und die Politik hat ihre eigenen Regeln und die muss man auch akzeptieren. Und ich kann natürlich auch keiner politischen Partei absprechen, politisch strategisch ihre Wahl oder das Mittel der Wahl zu treffen. Mhm. Das Problem ist eben, was passiert, wenn man andere Institutionen des Staates hier, wie gesagt, vor den Vorhang holt und teilweise einzeln attackiert. Das ist ein ungleiches Match und das ist also jetzt nicht nur unfair, sondern es ist problematisch, weil es ja letztlich, man sagt, man vertraut der Justiz als Ganzes, aber diese einzelne Staatsanwaltschaft oder dieser einzelne Staatsanwalt, da wird man doch kritisieren dürfen. Mhm. Natürlich, das klingt im ersten Moment ja auch ganz logisch, aber letztlich wird ja trotzdem die Institution als solche beschädigt. Mhm. Und wenn es heute der Staatsanwalt ist, dann ist es morgen der nächste oder der andere, der halt, der sucht es ja nicht aus, ja, aber der kriegt ein Verfahren und führt das und das ist jemandem eben nicht genehm und dann wird er vor den Vorhang gezogen und man muss dazu sagen, kann sich nicht wehren. Mhm. Ja.
Frage beantwortet?
Vielen Dank, ja.
Okay, danke. So, ja, das Dilemma der Strafjustiz, die heutige Sunrise Orange Sendung zu diesem Titel. Ich war ja quasi in der Vorankündigung auf Twitter ja ein bisschen zu großspurig, habe ich das Gefühl. Nämlich, ich habe auch die Frage gestellt, was können wir konkret dagegen tun? Nämlich bei solchen Diskreditierungen, bei solchen Instrumentalisierungen von Staatsanwältinnen, Staatsanwälten, da leidet ja ein bisschen der Rechtsstaat darunter. Die Reputation des Rechtsstaats, das Ansehen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Die Frage ist, was meinen Sie als Standesvertreter aller Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, was muss getan werden jetzt in so einem Fall? Was ist Ihre Problemlösungsrichtung sozusagen?
Je nachdem, also wer angesprochen ist, also ich, ist ein Grund, warum ich in der Standesvertretung tätig bin,
ja.
Weil es darum geht, eben für mich immer auch hinter die Kulissen zu blicken, immer aber auch beide Seiten zu sehen, das ist etwas, was mir mein Beruf schon quasi vorgibt,
ja.
Aber kritisch zu hinterfragen. Ja? Und das ist eine große Aufgabe der Medien, wie wir schon besprochen haben. Das ist aber auch, finde ich, eine Verantwortung jedes Bürgers, jeder Bürgerin, der oder die wahlberechtigt ist, die Dinge zu hinterfragen. Und sich eine breite Meinung, also eine Meinung aufgrund einer breiten Grundlage zu bilden und nicht nur ein Medium zu konsumieren, sondern hinter die Dinge zu versuchen zu blicken. Und das, ja, sich auch in meinem kleinen Bereich als meine Aufgabe, da ein bisschen aufklärend zu wirken.
Ja, also das heißt nicht nur die Kronenzeitung oder den Standard lesen, sondern auch die Morgensendung Sunrise Orange am Mittwoch zum Beispiel hören von 8 bis 9 wäre eine Möglichkeit. Oder auch hier mitmachen und Fragen stellen als Bürger, als Bürgerin unter 01 319 09 9933. Wir haben jetzt noch jemanden in der Leitung mit einer Frage. Guten Morgen.
Ja, die Zeit ist ganz kurz, aber eine Zusatzfrage zu diesen politischen Dingen. Ja. Wie weit haben Sie mit Querschüssen innerhalb der Staatsanwaltschaft jetzt im Allgemeinen zu tun? Also das heißt, nicht nur politische, sondern auch zum Beispiel wie beim Herrn Pilnacek, der im Geruch steht, politisches Handwerk betrieben zu haben, indem er da auch quasi interveniert hat auf eine angeblich nicht zulässige Weise. Also wie weit kommen Querschüsse im Internen vor, entweder von außen oder sogar im Inneren der Justiz?
Übrigens, danke für die Frage und das gilt auch für den Herrn Pilnacek natürlich, die Unschuldsvermutung.
Natürlich, das ich sage, er steht im Geruch, ich sage nicht, dass er
gemacht hat. Ja, bitte.
Also ich muss vorweg sagen, ich habe das persönlich noch nie erlebt, in keiner Weise. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe so heikle Verfahren mit politischer Brisanz, wie es bei der WKStA geführt werden, selbst auch nicht geführt. Man muss auch dazu sagen, wir haben ein sehr hohes Niveau in Österreich, trotz allem, was da jetzt hier aufpoppt. Das heißt, es gibt, also so plump passiert das nicht, dass Einfluss auf Strafverfahren genommen wird, dass da irgendwer anruft und sagt, machen Sie das. Früher vielleicht, ja, vor meiner Zeit, das kann ich nicht beurteilen, war es sicher nicht alles oder nicht viel besser in dieser Hinsicht. Aber es sind so ein bisschen eben diese Rahmenbedingungen und dann natürlich konkret, also das stimmt mich sehr bedenklich, was da alles zuletzt aufpoppt. Und das Wichtige wäre, dass hier jetzt endlich einmal Ruhe einkehrt, dass wir wieder unaufgeregt unsere Arbeit machen können und unaufgeregt das auch sozusagen ein bisschen der Appell auch an die bitte kritischen Medienkonsumenten und Bürger, aber ich entdecke da in beiden Richtungen immer eine sehr große Einseitigkeit. Also jeder hat so seine persönliche Einstellung und sieht das dann durch diese Brille. Und das ist für mich ein bisschen schwierig, weil es führt zu einer starken Polarisierung der Gesellschaft derzeit, finde ich, der politischen Auseinandersetzung. Und das verheißt nichts Gutes. Es muss immer trotz allem eben auch eine gewisse Basis geben, dass man miteinander spricht, auch die politischen Lager.
Vielleicht, dann gibt es jetzt ein passendes Lied zu dieser Unaufgeregtheit. Schwenken wir um, wir haben uns ja vorhin off-air geeinigt auf Par of Stellar. Ja. Aber gibt es ein Lied auch noch, dass diese Unaufgeregtheit, die da gefordert ist, die Sie selbst fordern, auch ein bisschen spiegelt? Oder bleiben wir beim Par of?
Na, bleiben wir beim Par of. Das ist ja eine von vielen Karten, die sozusagen die Pandemie jetzt mal in einen Gutschein verwandelt hat. Das wird einigen Zuhörern auch so gehen. Das wäre ein Konzert gewesen, das ich noch gern besucht hätte. Par of Stellar.
Hören wir rein.
Burning Spider.
I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to fix my woman so she can't rub me. Cold brown was my bed last night. For my pillow too. Cold brown was my bed last night.
Par of Stellar im Hintergrund und im Vordergrund das Dilemma der Strafjustiz live mit Bernd Ziska von der Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Ja, Sie sind mein erster Staatsanwalt, auch mein erster, gelernter Richter, der hier im Studio sitzt. Ist für mich einmal was Neues und eine interessante Erfahrung, quasi Ihre Berufswelt ein bisschen kennenzulernen. Wir haben nur noch ganz wenige Minuten, vielleicht noch konkreter. Wenn man sich jetzt angesprochen fühlt als Bürger, als Teil der Zivilgesellschaft und etwas machen möchte, gegen diese quasi, wie soll ich sagen, problematischen Diskreditierungen der Justiz. Wo könnte man sich denn noch mehr auch informieren über Ihren Berufsstand bzw. über die aktuellen Debatten? Sie sagen, man soll verschiedene Medien lesen, Medien rezipieren, aber gibt es da noch mehr Infos oder können Sie vielleicht noch ein spannendes Buch zu Ihrer Zunft empfehlen oder was sagen Sie?
Ich hoffe, ich darf jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Als Vereinigung haben wir nicht nur eine Website www.staatsanwalte.at, sondern sind auch auf Twitter, als Staatsanwältevereinigung. Ja. Dort gibt es regelmäßig Informationen. Möglichst breit anlegen und vielleicht auch sich auch ein persönliches Bild einer Strafverhandlung mal machen. Also diese Möglichkeit gibt es, in Corona-Zeiten ein bisschen eingeschränkt natürlich. Man kann grundsätzlich jederzeit zu einem Strafgericht gehen, sich eine Verhandlung anhören, mal zu sehen, wie das so abläuft.
Wird man eigentlich Sie auch irgendwann einmal wieder vor Gericht sehen? Sie sind ja, glaube ich, derzeit nicht im Gericht selbst aktiv, oder?
Ich bin seit einigen Jahren in der Justizverwaltung tätig, eben als in der Behördenleitung. Ja. Und gehe seltener verhandeln, okay. Habe auch keine eigenen Verfahren. Yeah. Aber es geht mir durchaus ab und ich möchte es wieder machen, viel mehr.
Yeah. Vielleicht auch noch eine letzte Frage. Wenn ich noch weiter Radiosendungen machen möchte zum Thema, wie bewahren wir den Rechtsstaat? Wen empfehlen Sie mir noch? Wo sagen Sie, welchen anderen Standesvertreter sollte ich denn vielleicht noch in meine Sendung einladen oder welche andere Standesvertreterin? Was meinen Sie, was wäre noch interessant oder spannend?
Naja, sehr, sehr bekannt, Sie haben schon erwähnt, die Sabine Mateka, Präsidentin der Richtervereinigung, ja. Größere Berufsgruppe, kann da noch sehr vieles natürlich dazu sagen zum Beispiel.
Gut, dann Bernd Ziska, ich sage mal, danke, dass Sie uns... Ich würde sagen, Sie haben uns dieses Thema eigentlich jetzt angerissen. Ich glaube, darauf aufbauend könnte man noch andere Sendungen machen, die vielleicht auch noch in die Tiefe gehen und spezifischer ansetzen über das Dilemma der Strafjustiz. Ich hoffe, dass sich dieses Dilemma irgendwie in Wohlgefallen auflösen wird und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ja?
Vielen, vielen Dank und danke für die Einladung.
Gut, dann wiederhören.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moon.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als freies Medium ist Orange 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nicht kommerziell. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereien ist Orange 94.0 das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Orange 94.0 lädt Menschen unterschiedlichster Herkunft ein, Radioprogramm zu gestalten. Aktuell senden ehrenamtliche Radiomachende auf 25 Sprachen Programm. Alle Infos zum Programm, zum Mitmachen und zu Radio-Ausbildungsangeboten unter o94.at.
Figuristi rysuje balerinu. Fialkový, rozkošný buket. Foto razných blud. Foto radio bašni. Fazan rysuje babočku. Futbol ruských babušek. FRB može to značit mnogo. Freie Radio Beitrag означает поддержку для Radio Orange 94.fm. Вся инфо на домашней странице www.o94.at док большие буквы FRB.
Radio Africa International.
10 Uhr.
Radio Natural, das Umweltjournal auf Orange 94.0.
11 Uhr. Minden szerdán délelőtt 11 órától Bécsi Magyarok, egy órás zenés magazin műsor magyarul. Orange Rádió FM 94.0.
12 Uhr. Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr.
Kapitalismuskritik, ehemals Wex. Auskünfte über Marktwirtschaft, Staat und Kapital, die man sonst wo vergeblich sucht.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.